das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Guten Abend. Zu den Tagesthemen, an deren Beginn wir uns heute verabschieden wollen, von einem Mann, der so viele Menschen bewegt hat, und zwar nicht nur durch das, was er am Ball konnte. Dass er ein außergewöhnlicher Fußballer sei, heißt ja noch lange nicht, dass er auch ein außergewöhnlicher Mensch sei. So hat er es mal selbst gesagt. Doch das sehen nicht nur die Menschen, die Uwe Seeler heute in seinem Hamburg die letzte Ehre erwiesen, ganz anders. Er war auch als Mensch außergewöhnlich, und so wurde er, auch wenn es sich selbst nie so gesehen hat, schon früh in seiner Karriere zum Idol. Und es ist kein Zufall, dass unser zur Hochzeit der Popularität Seelers geborener Autor denselben Namen trägt. Uwe Schwering über uns und seinen ganz persönlichen Uwe.
Wir trugen ihn auf Händen, sein Trikot am Leib. Und wir tragen seinen Namen. Auch der da, das bin ich. Baujahr 65, ich heiße Uwe. Zu verdanken habe ich das allein uns, Uwe. Wir sind uns nie begegnet, doch er begleitet mich schon mein ganzes Leben. Viele entrückte er gar in den 7. Fußballhimmel.
Im Traum war ich wie Uwe. Dynamisch, unbezwingbar, torgefährlich und mit seinen Schuhen an den Füßen Adidas Uwe zum Pyjama.
Trauerfeier für Uwe Seeler im Volksparkstadion. So hat er sich das gewünscht, der Uwe, das Idol unserer fußballspielenden Väter. Ich konnte noch nicht richtig laufen, da gab's die ersten Minitreter, hießen auch Uwe. Merchandising war noch fern, nur Uwe hatte schon seine eigene Linie, ein Popstar ohne Allüren.
Mit seiner Bodenständigkeit und Nahbarkeit war er auch menschlich ein großes Vorbild. Sein Name steht für Fairness und Teamgeist. Er verkörpert die besten und wichtigsten Werte als Sportler und als Mensch.
Mein bester Kumpel noch aus der E-Jugend heißt natürlich auch Uwe. Rief früher beim Bolzen einer Uwe, dann ruhte kurz der Spielbetrieb. Es hieß wohl jeder zweite Uwe. Dann standen wir da wie in Ehrfurcht erstarrt vor den Kickerkünsten unseres Namenspatrons.
Meine Damen und Herren, haben Sie das gesehen?
Der Hinterkopf der Nation. Ich weiß nicht, wie viele Uwes heute das Stadion oder Uwes Fuß besuchten, aber dieser Uwe aus Kleingladbach bei Stuttgart war da. Uwe Seelers aktive Karriere war längst vorüber. Da nannte Papa, ein HSV-Fan, seine Zwillinge Kevin und Uwe, nach Kevin Keegan und Uwe Seeler. Und dieser starb leider am Geburtstag seines Fans.
Voll emotional halt einfach, weil damit hat man nicht gerechnet. Und vor allem gerade jetzt, wo der HSV wirklich auf einem guten Weg ist, wieder in die Bundesliga zurückzukehren und es in Uwe nochmal als Geschenk zu geben, kriegt das nicht mit. Das war ein Schlag für mich.
Uwe Seeler, Ehrenbürger, Ehrenspielführer, Idol. Und doch einer von uns.
Uns, Uwe, diesen Titel drückt die tief empfundene Verehrung und Zuneigung der Menschen für Uwe Seeler aus. Vielen Dank für alles, uns, Uwe.
Mensch, Uwe, du wirst fehlen. Mir, uns Uwes, uns allen.
Und wir kommen zur Politik. Krisen machen keine Sommerpause. Krieg, Corona, Inflation, vor allem die steigenden Preise machen den Menschen zu schaffen. Wie will der Staat die hohen Kosten abfedern? Und wer soll das alles zahlen? Bundesfinanzminister Lindner hat heute Eckpunkte für ein neues Inflationsausgleichsgesetz vorgestellt. Und das sieht im Kern vor, dass die Steuerzahler um 10 Milliarden Euro entlastet werden, indem die sogenannte kalte Progression und damit verbundene schleichende Steuererhöhung wegfallen. Aber was bedeutet das genau? Nehmen wir an, eine alleinstehende Frau verdient 3.500 Euro brutto im Monat. Sie bekommt eine Gehaltserhöhung von 3%. Dadurch rutscht sie aber in einen höheren Steuersatz. Netto bleiben von der Lohnerhöhung nur 2,35% übrig. Und nun kommt die Inflation ins Spiel. Nehmen wir an, sie läge ebenfalls bei 3%, bliebe unserer Alleinstehenden von ihrer Lohnerhöhung nicht nur nichts. Ihre Kaufkraft würde real sogar um 0,6% sinken. Freuen darf sich allein der Staat. Er hat damit mehr Steuern eingenommen. Und das soll nun nach Lindners Plan anders werden. Christina Haaland und Sarah Frühauf mit den Details.
Was bleibt am Ende des Monats von 1.700 Euro netto? Bei Katja Euen, alleinerziehend, Lehrerin in Teilzeit, ein Minus von 100 Euro.
Jetzt merke ich, dass ich immer sehr nach Haushaltsbuch lebe und meiner Tochter ganz oft sagen muss, das können wir uns jetzt nicht leisten.
Steigende Preise sorgen Bürger, Wirtschaft und die Ampelkoalition, die nun vor allem eines tut, sie streiten. Auftritt am Vormittag der Bundesfinanzminister. Lindner hat die Eckpunkte seines Inflationsausgleichsgesetzes dabei.
Für viele Menschen ist das tägliche Leben sehr viel teurer geworden. Wir sind also in einer Situation, wo gehandelt werden muss.
Lindner will eine Erhöhung des Kindergeldes und die kalte Progression abmildern. Dafür sollen die Grenzwerte erhöht werden, bei denen die jeweiligen Einkommensteuertarife greifen. Heißt, ein Bürger mit einem zu versteuernden Einkommen von 20.000 Euro würde im kommenden Jahr 115 Euro weniger Steuern zahlen. Bei einem Einkommen von 50.000 Euro wären es 352 Euro. Ab 62.000 sollen die Entlastungen gedeckelt werden, bei 479 Euro. Der Finanzminister ist verpflichtet, die kalte Progression im Blick zu haben. Doch in der Koalition abgesprochen sind seine Vorschläge nicht. Prescht hier einer vor? Ein normaler Vorgang, antwortet Lindner und schiebt einen Seitenhieb auf den Kanzler nach. Anders als früher Scholz wolle er den reichen Steuersatz nicht verschieben, also Reiche nicht entlasten.
Mein Vorgänger, der heutige Bundeskanzler, hat selbst einen Inflationsausgleich vorgenommen. Mein sozialdemokratischer Vorgänger hat sogar noch im Bereich der Reichensteuer die kalte Progression verändert, weil er nämlich den Satz auf 277.000 Euro erhöht hat. Den Vorschlag würde ich ja gar nicht machen.
Das Sticheln in der Ampel, es gehört fast schon zum guten Ton. Sehr deutlich dagegen die Kritik der Grünen an Lindners Plänen. Auch wenn der Finanzminister Superreiche nicht entlasten wolle, würden immer noch die Falschen profitieren.
Die Vorschläge, die der Bundesfinanzminister heute unterbreitet hat, zielen vor allem darauf, Topverdiener besonders stark zu entlasten. Das ist das, was jetzt nicht in die Zeit passt.
Auch die SPD würde lieber auf Direktzahlungen setzen, an die, die es am nötigsten haben. Der Ton aber diplomatisch. Noch.
Der Fokus muss bei denjenigen liegen, die kleine und mittlere Einkommen haben, die wirklich hart von dieser Krise betroffen sind. Und da werden wir jetzt im Detail mit dem Finanzminister drüber reden.
In der Union der Opposition gibt es Stimmen, die zwar Nachbesserungen fordern, Lindners Pläne grundsätzlich aber begrüßen. Allerdings nicht daran glauben, dass sie umgesetzt werden.
Also erst einmal sind es die üblichen Ampelspielchen, irgendetwas anzukündigen, was gar nicht abgestimmt ist. Weder in der Koalition, in der Ampelkoalition, noch mit den Ländern, noch mit den Kommunen. Und insofern ist es bisher heiße Luft.
Während die Ampel noch diskutiert, sorgt Katja Euen vor und hat sich bei der Schuldnerberatung gemeldet. Will wissen, wo sie weiter sparen kann. Denn Ende des Jahres drohen hohe Strom- und Energieabrechnungen. Für die hat sie noch nichts zurücklegen können.
Und über die Pläne des Finanzministers habe ich vor der Sendung mit Marcel Fratscher gesprochen, Ökonom und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Guten Abend, Herr Fratscher.
Guten Abend, Frau Abut.
Finanzminister Lindner will also 48 Millionen Bürgerinnen und Bürger vor allem bei der Steuer entlasten. Ist das wirklich so fair und gerecht, wie er sein Paket bezeichnet?
Es ist erst einmal sinnvoll, dass der Staat nicht Gewinner der Inflation ist. Also dass er im Prinzip die zusätzlichen Einnahmen über Steuern, die er durch die Inflation erzielt, an die Bürgerinnen und Bürger zurückgibt. Deshalb ist diese Abschaffung der kalten Progression jetzt erst einmal nicht falsch. Aber es geht um die Frage der Priorisierung. Dieses Paket kostet knapp 10 Milliarden Euro. 70% davon kommen den 30% mit den höchsten Einkommen zugute. Menschen mit geringen Einkommen, die kein oder wenig Einkommensteuer zahlen, bekommen praktisch gar nichts davon. Und das ist letztlich das Problem, dass es sehr unausgewogen ist. Und die Menschen, die am meisten Hilfe benötigen, die auch keinen Schutzmechanismus haben, also kein Erspartes haben, Menschen mit geringem Einkommen, geringen Ersparten, die sind besonders hart getroffen und die bekommen eben von diesem Paket wenig bis gar nichts.
Welche Maßnahmen würden denn aus Ihrer Sicht wirklich helfen?
Die Politik muss zielgenau Menschen mit geringem Einkommen entlasten. Es muss schnell passieren, nicht erst in 6 oder 9 Monaten. Und vor allem muss es ausreichend sein. Und ein Beispiel, was wir auch in unseren wissenschaftlichen Studien berechnet haben, wäre, dass man Menschen, die soziale Leistung beziehen, SGB II und 12, 100 Euro pro Kopf pro Monat zusätzlich geben würde. Das könnte man sehr schnell umsetzen. Davon würden vor allem Menschen mit geringem Einkommen profitieren. Und das, wir sehen auch, dass diese 400 Euro jetzt für eine vierköpfige Familie ausreichen würde, um die höheren Inflation, höheren Kosten für Energie und Lebensmittel auszugleichen. Das würde 5,4 Milliarden Euro kosten. Also wäre deutlich günstiger als das Paket des Bundesfinanzministers. Und es würde eben zielgenau den Menschen helfen, die jetzt dringend Hilfe benötigen.
Aber alles kostet viel Geld. Wie will Lindner denn ab nächstem Jahr die Schuldenbremse dann wieder einhalten, was er ja gesagt hat? Wie soll das eigentlich funktionieren?
Der Bundesfinanzminister versucht die Quadratur des Kreises, denn einerseits sagt er, er möchte die Schuldenbremse nächstes Jahr wieder einhalten. Das wird immer unwahrscheinlicher, denn die Wirtschaft schwächt sich ab, damit auch die Steuereinnahmen werden nicht weiter so stark steigen. Jetzt will er 10 Milliarden Euro pro Jahr an Steuereinnahmen zurückgeben. Es müssen andere Entlastungen kommen und letztlich auch Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, in Digitales. Ich sehe also nicht, wie die Schuldenbremse im kommenden Jahr einzuhalten ist. Und diese 10 Milliarden Euro, die der Bundesfinanzminister jetzt an weniger Steuereinnahmen haben möchte, bedeutet, dass er irgendwo anders sparen muss. Und meine Sorge ist, dass vor allem Menschen mit geringem Einkommen, die jetzt besonders Entlastung benötigen, dass die hinten runterfallen. Das ist die große Sorge, dass es also die Gesellschaft weiter spaltet und letztlich auch wirtschaftlich schwächt. Denn Menschen mit geringem Einkommen geben jeden Euro, den sie an Einnahmen haben, aus, konsumieren. Also wenn man die Menschen schwächt, dann ist auch der gesamten Wirtschaft nicht geholfen, weil dann die Nachfrage für alle geschwächt wird und damit die Arbeitslosigkeit steigt und die Wirtschaft sich abschwächt.
Sie haben die Mehrwertsteuer schon erwähnt. Jetzt droht ab Oktober die Gasumlage, die von der Mehrwertsteuer zu befreien wird, laut Experten nahezu unmöglich sein soll. Das heißt, der Staat verdient mit. Was soll man da tun?
Der Staat darf nicht Gewinner einer solchen Inflation sein. Und das heißt, alle zusätzlichen Einnahmen, sei es über die höheren Energiekosten oder auch über höhere Einkommen, sollte der Staat an die Menschen zurückgeben. Er muss darauf achten, dass es eben ausgewogen passiert, dass alle davon und vor allem Menschen, die wenig Einkommen haben, von profitieren. Und da ist die Schieflage auch schon bei den ersten beiden Entlastungspaketen gewesen. Unsere Berechnungen zeigen, dass auch die ersten beiden Entlastungspakete nicht ausgereicht haben, um Menschen mit geringem Einkommen zu entlasten. Konkret, auch nach der Entlastung haben Menschen mit wenig Einkommen eine deutlich höhere individuelle Inflation als Menschen mit sehr hohem Einkommen, weil Menschen mit geringem Einkommen eben viel mehr für den Konsum von Energie und von Lebensmitteln benötigen, relativ zu ihrem Einkommen, als Menschen mit hohem Einkommen. Also es geht hier wirklich um eine zielgenaue Entlastung. Das ist wirklich das Manko, vor allem auch jetzt des Vorschlags des Bundesfinanzministers.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband warnt vor einem Verzweiflungswinter. Sie haben auch gerade diese Spaltung der Gesellschaft angesprochen. Haben Sie da ähnliche Befürchtungen?
Wir sehen das schon jetzt. Ich befürchte, dass wir zunehmende soziale Konflikte haben werden. Wir sehen, dass mehr Menschen die Tafeln aufsuchen, weil sie sagen, sie können sich ja die Lebensmittel so im Supermarkt nicht mehr leisten. Wir sehen, dass immer mehr Menschen in die Schulden fallen. Denn wir dürfen nicht vergessen, nicht nur haben viele Menschen wenig Arbeitseinkommen, sondern wir haben ungefähr ein Drittel der Haushalte, die gar kein Erspartes haben. Die haben also keine Rücklagen. Und dieses doppelte Problem, wenig Einkommen und keine Rücklagen, keine Absicherung, bedeutet, dass wir viele Menschen in diesem Winter haben werden, die nicht über die Runden kommen, weil sie erstens nicht das Arbeitseinkommen haben oder die Leistung des Staates. Und ich befürchte, uns steht ein sehr harter Winter bevor, denn Sie haben es eben angesprochen, die Energiepreise, das Heizen wird deutlich teurer werden und viele Menschen sind jetzt schon am Limit. Und es wird in den kommenden Monaten nicht besser werden. Wir werden uns auf einen weiteren Anstieg der Inflation einrichten müssen.
Sagt Marcel Fratscher. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und zu Lindners Plänen für ein Entlastungspaket hat Daniel Pokraka aus unserem Hauptstadtstudio diese Meinung.
Was vor einem Jahr richtig gewesen sein mag, kann jetzt falsch sein. Und genauso verhält es sich mit den Steuerplänen von Christian Lindner. Keine Frage, die kalte Progression ist ungerecht, eine Steuererhöhung durch die Hintertür, die der Staat in normalen Zeiten zurückgeben sollte. Aber die Zeiten sind nicht normal. Millionen Menschen bekommen in nächster Zeit Strom- und Gasrechnungen, die sich gewaschen haben. Auch andere Dinge des täglichen Lebens sind teurer geworden und werden noch teurer. Und Geringverdiener, Studenten, Hartz-IV-Empfängerinnen und viele andere bis in die untere Mittelschicht hinein werden dann rechnen müssen, was sie sich noch leisten können und was nicht. Ihnen allen helfen Lindners Pläne aber wenig bis gar nicht. Der Finanzminister kann noch so oft von einer Entlastung der breiten Mitte sprechen. Den Löwenanteil streicht die obere Mittelschicht ein. Wäre ich FDP-Chef, ich würde es vermutlich genauso machen. Aber Lindner ist Finanzminister aller Deutschen. Und denen wird Lindner in nächster Zeit nur schwer vermitteln können, warum staatliche Hilfe für sie in einer tiefen Krise Grenzen hat, während die obere Mittelschicht ihren Ausgleich bekommt, obwohl sie auch ganz gut ohne auskäme. Am einfachsten wäre es für den FDP-Mann, wenn er sein quasi religiöses Bekenntnis zur Schuldenbremse aufgäbe. Wann, wenn nicht jetzt, bräuchte ein Finanzminister Spielraum, um großzügig zu sein, wenn es darum geht, die Konsequenzen des Ukraine-Krieges abzufedern. Lindner allerdings gefällt sich weiter in der Rolle des Sparfuchses. Dazu aber passt eine Entlastung der oberen Mittelschicht nicht.
Die Meinung von Daniel Pukraka. Dieser Krieg beginnt und endet mit der Krim. Das sagte heute der ukrainische Präsident, und tatsächlich rückt die 2014 von Russland annektierte Halbinsel am Schwarzen Meer in den Fokus der Kriegshandlung. Nach mehreren schweren Explosionen auf einem Luftwaffenstützpunkt haben die Behörden den Notstand ausgerufen. Und jetzt fragt sich, war es ein Angriff? Russland sagt nein, spricht von einem Unfall. Und die Ukraine räumt die Verantwortung für die Explosion zwar nicht ein, macht aber keinen Hehl daraus, die Krim zurückerobern zu wollen. Sabine Krebs.
Mama, lass uns schnell von hier weg. Aufgeregt verlassen diese Urlauber den Strand in der Nähe von Nowa Fjodorowka. Diese Videos, veröffentlicht in sozialen Netzwerken, sollen die heftigen Explosionen gestern auf der Krim zeigen. Die Menschen auf der Halbinsel werden von den Detonationen völlig überrascht. Ich bin direkt zum Fenster und habe etwas gesehen, wie sagt man, als ob eine Wolke von einer Atomexplosion dort aufgestiegen wäre. Ich bin aus dem Auto gestiegen und wollte mir die Hände waschen, und es war, als würde sich die Erde vor mir auftun. Als würde ich heraufgewirbelt oder heruntergezogen. Ich war so erschrocken. Der von Russland eingesetzte Verwaltungschef der Krim hat inzwischen ein Todesopfer und auch Verletzte bestätigt. Von 14 Verletzten ist nur einer im Krankenhaus. Die anderen sind zu Hause, haben alle nur leichte Verletzungen. Hauptaufgabe ist nun die Instandsetzung der Infrastruktur. Die Ursache der Detonation bleibt auch heute noch unklar. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Saki sei ein Munitionsdepot durch einen Unfall explodiert, behauptet Russland. Die Ukraine dagegen hält sich bedeckt. Präsidentenberater Podolyak jedoch schreibt auf Twitter, das ist erst der Anfang. Selenskyj selbst äußert sich bisher nicht, verspricht aber die Rückeroberung der 2014 von Russland annektierten Krim. Die Krim ist ukrainisch und wir werden sie niemals aufgeben. Wir werden nicht vergessen, dass die Besetzung der Krim der Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine war. Experten bewerten die Situation auf der Halbinsel so.
Einen solchen Angriff so weit in das feindliche Hinterland hinein hat es bislang nicht gegeben. Und die große Frage ist jetzt, was ist konkret passiert? Das wissen wir noch nicht. Es gibt Spekulationen, dass das ukrainische Raketen gewesen seien. Es gibt aber auch andere Deutungen, dass das ukrainische Spezialkräfte sind. Ganz egal, was stimmt. In jedem Fall ist es hochnotpeinlich für Putin.
Brisant bleibt die Lage um das Atomkraftwerk in Saporischschja, nicht weit entfernt von der Krim und seit Anfang März besetzt von der russischen Armee. In den vergangenen Tagen wiederholt unter Beschuss. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig. Der ukrainische Betreiber befürchtet zudem, Russland wolle den Strom des AKW an das Netz der besetzten Krim anschließen. Das will Kiew verhindern und droht mit Gegenmaßnahmen.
Bleiben wir in der Ukraine beim Thema Pressefreiheit. Gleich zu Kriegsbeginn hat die ukrainische Regierung die größten TV-Kanäle des Landes in einem Programm vereint, zum sogenannten Telemarathon. Das Ziel war, verlässliche und vermeintlich korrekte Informationen zum Kriegsverlauf. Aber nach mittlerweile 6 Monaten Krieg haben sich viele Ukrainerinnen und Ukrainer ein Netz anderer Quellen aufgebaut, wie Messenger-Dienste wie Twitter und Telegram. Präsident Selenskyj hält trotzdem am Telemarathon fest. Der Präsident wolle damit regierungsfreundliche Berichterstattung sichern und die Opposition schwächen, meinen Kritiker. Und die Frage ist, was das für die Zeit nach dem Krieg bedeutet. Paul Pietras.
Wohin Igor Iwanjenko auch zappt. Am Programm mit dem Namen Telemarathon kommt er nicht vorbei. Der läuft als reiner Infokanal identisch auf 5 der wichtigsten Sender, öffentliche und private. Zu Kriegsbeginn, als Kiew bedroht war, da war das wichtig, sagt Igor. Zur Orientierung, um den Mut nicht zu verlieren. Aber jetzt?
Ich bekomme da nicht die Informationen, die ich brauche. Deshalb schaue ich diesen Telemarathon nicht mehr so viel wie am Anfang. Ich will meine Zeit ja nicht verschwenden. In der Zeit schaue ich lieber ins Internet und auf Facebook. Sogar manche Nachrichten auf YouTube geben mir mehr Informationen und die kommen mir auch wahrer vor. Erklärtes Ziel des Telemarathons ist es, mit einer Stimme zu sprechen. Die Regierung nennt das Informationsfront und die sei wichtig. Die beteiligten Sender wechseln sich ab, folgen aber gemeinsam der Linie, nur Informationen zu teilen, die von offizieller Seite kommen und der Ukraine nicht schaden. Wozu das führt, zeigt uns der Moderator eines Senders, der nicht mit dabei ist beim Vereinigten Nachrichtenprogramm. Dort geht es gerade um ukrainische Getreideexporte. Alles wird gut, sagen sie da gerade. Wir werden mehr exportieren als früher. Aus Sicht der Regierung sei das ja verständlich in einem angegriffenen Land, sagt Andriy Janitsky, für die Zuschauer aber gefährlich. Alles, was ich da sehe, sind sehr optimistische Nachrichten. Da gibt es fast gar keine Analyse, kaum Vertiefung. Und das ist ein Problem für die Zuschauer, weil sie sich ja so gar nicht orientieren können für ihre Lebensentscheidungen. Weil sein Sender und 2 weitere nicht mitmachen oder nicht mitmachen dürfen, wurden ihnen die Frequenzen fürs digitale Fernsehen entzogen. Der zuständige Minister in Selenskys Regierung kämpft mit harten Bandagen für seinen Telemarathon. Dabei will er den offiziell gar nicht erfunden haben. Warum haben Sie denn den Telemarathon gestartet? Das war eine spontane Entscheidung, eine Initiative der Sender. Das ist ein interessanter Punkt. Soweit ich mich erinnern kann, kam die Initiative eben nicht von den Sendern. Sagte Vadim Miski, Medienbeobachter und Aufsicht beim öffentlich-rechtlichen Sender. Der hatte gleich am Tag der Invasion begonnen, seinen eigenen Infodauerkanal zu senden. Aber dann am Abend, das muss so gegen 7 gewesen sein, da kamen die Leute vom Ministerium mit dem Geheimdienst hier in den öffentlich-rechtlichen Sender und haben die Kontrolle über unsere Frequenzen übernommen. Für ein paar Tage war das Programm nicht mehr zu sehen. Dann beugte sich der eigentlich regierungsunabhängige Sender und machte alles andere als freiwillig mit. Die Regierung spielt ihre Rolle dabei herunter, sagt aber, nun solle das Gemeinschaftsprogramm laufen, bis der Krieg gewonnen sei. Nicht nur das bemängeln Kritiker. Ganz persönlich würden Selenskys Ansprachen ja auch ihm helfen, den Krieg zu ertragen, sagt der Journalist Janitsky. Aber nicht nur er erinnert uns daran, das Team des Präsidenten habe schon früher versucht, mehr Einfluss auf Fernsehsender zu bekommen. Meine Befürchtung ist, dass die Mächtigen all diese TV-Kanäle auch noch nach dem Krieg kontrollieren werden. Wir müssen uns also dafür wappnen, mal wieder einzustehen für die Meinungsfreiheit. Das hätten die Ukrainer ja schon oft genug hinbekommen, hören wir immer wieder. Auch Igor möchte lieber beides sein, patriotisch und vielfältig informiert.
Seit Beginn des Krieges steht auch die Bundeswehr in einem ganz neuen Licht da. Nicht zuletzt wird sie jetzt mit gewaltigen 100 Milliarden Euro extra ausgerüstet und modernisiert. Die Personalprobleme wird das aber nicht sofort lösen können. Seit Jahren fehlt es an Nachwuchs und so wird mit Plakaten wie diesem versucht, junge Leute für eine Karriere in Oliv zu begeistern. Und deswegen bietet die Bundeswehr an einer Offizierslaufbahn interessierten Schülerinnen und Schülern an, schon mal reinzuschnuppern in das Soldatenleben, das nicht nur Langschläfern gleich einiges abverlangt. Wie Peter Sonnenberg in seiner Mittendrin-Reportage über das Sommercamp in Baumholder in Rheinland-Pfalz zeigt.
Könnt ihr immer aufstehen?
5.30 Uhr, die Nacht ist zu Ende im Sommercamp der Bundeswehr. Und sogar der Ausbilder sagt, irgendwann konnte er das Lied mit dem Sonnenschein nicht mehr hören. Die Teilnehmer sind noch müde, aber hochmotiviert bei der Sache. Es geht um ihre mögliche Zukunft als Offiziersanwärter bei der Bundeswehr.
Betten machen muss man auch gleich morgens schon vor dem Frühsport.
Ja, schon muss man.
Also Sie haben schon den Wunsch, zur Bundeswehr zu gehen?
Genau, ja.
Und der verfestigt sich hier gerade oder eher nicht?
Der verfestigt sich schon, aber ich will halt vorher noch mal sehen, was es überall so gibt, bevor ich mich dann auf 17 Jahre ungefähr verpflichte.
Sommercamp-Teilnehmer, vor den Containern antreten!
Die Freiwilligenarmee Bundeswehr muss was tun, um Nachwuchs zu rekrutieren. Deshalb veranstaltet sie solche Schnuppercamps für Schüler.
Auf dem Weg antreten, Marschrichtung hoch zum Tor. Ausführung. Und los, komm.
Der Ton ist moderat, man will niemand verschrecken. Aber die Bedingungen, heißt es, seien annähernd realistisch, um keine falschen Vorstellungen zu wecken. Die Jungs und Mädchen merken schon hier, dass eine militärische Grundausbildung kein Spaziergang ist und manches Kommando eine gewisse Herausforderung darstellt.
Ablauf jetzt, Körperpflege. Kurz vor 6:30 rufen wir raus, das heißt, sie haben jetzt genügend Zeit, um sich zu waschen, Zähne zu putzen und so weiter.
Es ist der vierte und letzte Tag des Schnuppercamps, von denen es dieses Jahr rund 10 an verschiedenen Orten in Deutschland gibt. Wie überall fehlen auch bei der Bundeswehr Fachkräfte, Techniker, IT-Spezialisten. Deshalb lässt sich der Bund die Suche nach geeigneten Bewerbern jedes Jahr knapp 35 Millionen Euro kosten.
Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, an so einem Sommercamp hier teilzunehmen? Wie kriegt man da Info?
Karriereberatung. Ich war da und hat gesagt, wir gehen in ein Sommercamp. Das ist super Erfahrung.
Ja, erst einmal in die Bundeswehr, bei mir genau das Gleiche. Ja.
Die Eltern waren auch begeistert, weil man wirklich immer sehen kann, wie es wirklich ist, nicht, dass man vorschnell eine Teilung trifft.
Und ist es eine super Erfahrung?
Ja, definitiv. Kann ich nur empfehlen.
Der Krieg in der Ukraine ist nur am Rande Thema im Camp. Tatsächlich steht der Spaß im Vordergrund. Die meisten sind 18 und lassen sich von Wehrtechnik begeistern und von der Kameradschaft, die sie hier spüren.
Jetzt will die Gruppe Spaß haben, gell?
Jetzt wollen wir Spaß haben, wir wollen
Panzer fahren. Okay, dann wünsche ich viel Spaß oben beim Leopard 1 fahren.
Jeder darf eine Runde mit dem Fahrschulpanzer mitfahren. Es wird zu Hause was zu erzählen geben. Wer sich nach dem Camp wirklich auf die Offizierslaufbahn bewirbt, muss durch ein strenges Auswahlverfahren. Nur jeder Sechste wird genommen. Die Ausbilder lassen die Interessenten auch über mögliche Kampfeinsätze nicht im Unklaren. Und hier wird der Ukraine-Krieg dann doch noch Thema.
Weil wenn wir auf das Thema Einsätze gehen, dann gehen wir natürlich auf das Thema Ukraine ein, weil wir das mal als Beispiel nehmen können, was passieren kann, wo dann die Bundeswehr oder generell eingesetzt werden kann. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass das die Leute abschreckt, sondern eher motiviert, das Land zu schützen.
Einige hätten den Tarnfleck am liebsten gar nicht erst wieder abgegeben. Das Meinungsbild nach der Auskleidung ist fast einhellig.
Für wen ist Bundeswehr jetzt ein Berufs- eine Perspektive?
Ja.
Okay, ist klar, dass ich Sie dann frage, warum nicht so sicher?
Man hat halt volles Gehalt, aber das Leben steht halt auf dem Spiel, wenn man richtig BS wird, als Berufssoldat oder auch Soldat auf Zeit. Man ist im Kriegseinsatz.
Er ist der Einzige hier, der zweifelt oder über seine Zweifel spricht. Die anderen scheinen überzeugt und werden nach dem Abi versuchen, Soldat zu werden.
Vieles an diesem Fall ist noch unklar und für Schuldzuweisungen ist es zu früh, aber trotzdem ist das, was am Montagnachmittag in Dortmund geschah, so tragisch und wirft so viele Fragen auf, dass wir darüber berichten müssen. Fest steht, dass ein 16-jähriger Geflüchteter aus dem Senegal bei einem Polizeieinsatz getötet wurde, getroffen von 5 Kugeln aus der Maschinenpistole eines Beamten. Der Jugendliche soll die Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. Über einen Einsatz mit tödlichem Ausgang, Ingrid Bertram.
Die Polizei in Dortmund bekommt die Wut hautnah zu spüren. Beschwichtigungen. Die Demonstranten gestern Abend aufgebracht, verlangen Aufklärung, weil hier im Dortmunder Norden ein 16-jähriger Senegalese durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe starb. Montagnachmittag. Die Polizei sammelt Patronenhülsen am Tatort ein. Zuvor hatte ein Betreuer in einer Jugendhilfeeinrichtung die Polizei gerufen, weil der Flüchtling aus dem Senegal sich möglicherweise selbst mit einem Messer umbringen wollte. 11 Beamte rücken an, setzen Elektro-Taser und Reizgas ein. Am Ende fallen Schüsse. Der junge Mann verstirbt wenig später im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft lässt den Leichnam obduzieren.
Danach ist der junge Mann
von 5 Projektilen insgesamt getroffen worden. Und insgesamt sind wohl 6 Schüsse abgegeben worden, und zwar aus einer Maschinenpistole, eine sogenannte MP5.
Gegen den Polizisten wird jetzt wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Fragen stellen sich. Warum konnten 11 Beamte den jungen Mann mit dem Messer nicht stoppen? Und warum wurde eine Maschinenpistole eingesetzt? NRWs Innenminister nimmt die Beamten in Schutz. Eine MP5, durchaus üblich, wenn eine Bedrohungslage eskaliert und alles andere ihn nicht stoppen konnte.
Er ist immer weiter auf die Polizisten, die sich verschanzt hatten, zugerannt. Es wurde bedrohlich, und dann hat der Polizist, der dafür zuständig ist, aus einer Entfernung die Schüsse abgegeben, um Schaden an den Polizisten abzuwenden.
Immer mehr wird bekannt, der Senegalese verstand kaum Deutsch, war zuvor in psychiatrischer Behandlung. Der Kriminologe Thomas Feltes glaubt, der Einsatz einer Maschinenpistole war nicht verhältnismäßig.
Also ich kann das nicht so unbedingt nachvollziehen, woran die Eskalation gelegen haben soll. Also wenn 5 oder 6 Schüsse aus einer Maschinenpistole auf einen 16-jährigen, ganz offensichtlich auch psychisch gestörten Jugendlichen abgegeben werden, dann ist das in meinen Augen eine Situation, die ich versuchen muss, anders zu lösen vorher.
Die Diskussion um mögliche Polizeigewalt ist im vollen Gange. Die Ermittlungen werden noch Wochen andauern.
Viel trinken heißt es an Hitzetagen, die in Deutschland immer häufiger vorkommen dürften. Dazu passt ein neuer Gesetzentwurf der Regierung. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Die Kommunen in Deutschland sollen künftig verpflichtet werden, mehr öffentliche Trinkwasserbrunnen aufzustellen. Das Bundeskabinett hat dazu einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Die Brunnen sollen künftig in Parks, Fußgängerzonen und Einkaufspassagen errichtet werden. In einem ersten Schritt sind etwa 1000 Trinkwasserstellen zusätzlich zu den bereits bestehenden 1300 geplant. Die Regierung folgt damit auch einer EU-Vorgabe. Die Inflation in Deutschland hat im Juli leicht nachgelassen. Das hat das Statistische Bundesamt bestätigt. Grund dafür seien die staatlichen Entlastungsmaßnahmen. Für die nächsten Monate wird aber wieder mit stärker steigenden Preisen gerechnet. Mehr dazu von Anja Kohl an der Frankfurter Börse.
Das 9-Euro-Ticket und die niedrigere Energiesteuer zeigen Wirkung. Sie haben den Preisauftrieb gedämpft. Statistisch messbar wird dies in der Inflationsrate. Sie war bis zum Mai auf rekordhohe 7,9% gestiegen. Seitdem ist sie nicht mehr weiter geklettert, sondern zweimal in Folge gesunken auf nun 7,5%. Wenn Ende August das 9-Euro-Ticket ausläuft und wieder die normale Energiesteuer auf Sprit gilt, dürfte sich dies ändern. Falls es keine weiteren Entlastungen gibt, könnte die Inflation dann sogar auf neue Höchstwerte steigen. Denn Versorger, deren Gaseinkauf teurer geworden ist, erhöhen reihenweise die Gaspreise für die Endverbraucher. Und ab Oktober werden sich die Gasrechnungen durch die geplante Gasumlage, die Energieunternehmen vor der Pleitegefahr schützen soll, nochmals deutlich verteuern.
Im Südwesten Frankreichs haben Waldbrände erneut tausende Menschen zur Flucht gezwungen. Vor allem in der Region Gironde, die erst vergangenen Monat von einem Großfeuer betroffen war. Wegen der Flammen mussten etwa 8000 Bewohner ihre Häuser verlassen. Mehr als 1000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Frankreich leidet in dieser Woche erneut unter einer Hitzewelle und erlebt eine heftige Dürreperiode.
Dann bleibt uns noch der Blick aufs Wetter. Claudia, wie wird's denn?
Aline, es wird heiß in den nächsten Tagen, vor allem nach Westen und Südwesten hin. Temperaturen deutlich über 30 Grad. Und eben war es ja schon kurz Thema. Ja, es gibt immer mehr heiße Tage. Das sind allein die Tage mit 30 Grad oder mehr in diesem Jahr bisher in Deutschland. Der Sommer ist noch nicht vorbei. Im Norden waren das unter 10, über der Mitte 10 bis 20. Und vom Saarland über das südliche Rheinland, Pfalz, südliche Hessen rüber bis nach Bayern und den Oberrhein entlang örtlich sogar über 20 Grad. In Ohlsbach 35 Tage mit mehr als 30 Grad. Und die nächsten 4 werden dort noch dazukommen. Möglicherweise dann ab Montag mal etwas Regen. Wo, wann, wie viel genau, ist aber im Moment noch gar nicht so sicher. Jetzt ist es aber erstmal sicher, dass es trocken bleibt. In der Nacht auch verbreitet sternenklar. Sie sehen so gut wie keine Wolke. Ja, da bewegt sich was, auch wenn das kaum zu erkennen ist. Das passiert nämlich alles um uns herum. Morgen im Laufe des Tages ein paar Schleierwolken, die aus Osten hereinkommen. Sonst den ganzen Tag über Sonnenschein. Und die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 19 bis 12 Grad. In den höheren Lagen um die 10 Grad. Und morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen, die verbreitet bei Werten zwischen 30 und 34 Grad liegen werden. Direkt an der Küste, also Rügen beispielsweise, kommt auf rund 24 Grad. Danach genauso heiß wie morgen, plus ein bisschen heißer, 35 Grad am Samstag im Westen. Am Freitag bereits aus Südosten einzelne Schauer und Gewitter. Das sind so klassische Hitzegewitter, insbesondere Richtung Südosten Bayerns. Und am Samstag haben wir mit denen dann vor allem in der Osthälfte Deutschlands zu tun. Wo, wann genau, kann man jetzt noch nicht genau sagen. Das muss man dann wirklich am Tag selbst gucken, wo sie sich entwickeln und wo sie dann hinziehen. Klar ist, es wird ziemlich heiß und die nächsten Tage noch ein bisschen heißer, aber dann auch zunehmend schwüler bei uns.
Hm. Vielen Dank, Claudia, für die Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier geht's jetzt weiter mit der berührenden Reportage Aufgewachsen in Afghanistan, 20 Jahre ohne Frieden. Die Filmemacher haben einen Jungen beim Erwachsenwerden in Kriegszeiten mit der Kamera begleitet. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Noch einen schönen Abend. Tschüss.